Abschnitt 15.3 Gleichaltrige und Freunde in der Kindheit. Die Beziehungen von Kindern zu ihren Eltern und ihren Geschwistern stellen wichtige und qualitativ voneinander abgrenzbare Systeme dar, die für die soziale Entwicklung von besonderer Bedeutung sind. Von weiterem Interesse ist es, ob der Kontakt zu Gleichaltrigen Sozialerfahrungen ermöglicht, die über die Lernerfahrungen im familiären System hinausgehen. Diese Frage konnten Forschungsarbeiten immer wieder eindeutig bejahen. Die wesentlichen Faktoren, die die Beziehung von Gleichaltrigen, von der Eltern-Kind-Beziehung oder der Beziehung zu älteren oder jüngeren Geschwisterkindern unterscheidet, sind die Gleichberechtigung der Interaktionspartner sowie die Kooperation und Symmetrie zwischen ihnen. Das heißt, das von jeder Seite erwartete wechselseitige Geben und Nehmen. Allein die Aufnahme von Beziehungen zu Gleichaltrigen stellt für Vorschulkinder eine keineswegs leichte Aufgabe dar. Die Gleichaltrigen verfolgen ihre eigenen Pläne und Wünsche, und diese Diskrepanzen führen häufig zu sozialen Konflikten. Darüber hinaus erfordert die Aufrechterhaltung einer hergestellten Beziehung zu Gleichaltrigen ein höheres Maß an Zuwendung und Bemühen, als es in der Beziehung zu den Eltern oder den Geschwistern nötig ist. Gelingt dies, und allein das bringt eine erweiterte Erfahrungsgrundlage für die Regulierung zwischenmenschlicher Beziehungen mit sich, so erfüllen Beziehungen zu Gleichaltrigen eine Reihe weiterer wichtiger Funktionen, wie zum Beispiel die Begleitung und Hilfe bei Problemen und Anforderungen, die Aufrechterhaltung des Wohlbefindens, die Entwicklung des Selbstbildes durch soziale Vergleiche und die Entwicklung von Strategien zur Konfliktlösung. Forscher betonen somit unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten auf kognitiver oder emotionaler Ebene, die sich durch die Beziehungen zu Gleichaltrigen bieten. Befasst man sich mit der Entwicklung der Beziehungen zu Gleichaltrigen, ist es sinnvoll, zwischen der Beliebtheit bei Gleichaltrigen und Freundschaften zu unterscheiden. Die Beliebtheit bei Gleichaltrigen kann zwar eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von Freundschaften sein, aber erst eine Freundschaft stellt eine enge, auf Gegenseitigkeit angelegte positive Beziehung zwischen zwei Menschen dar. Im Folgenden soll zunächst allgemein auf den Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen eingegangen werden, bevor dann spezifischer auf Freundschaften fokussiert wird. Beziehung zu Gleichaltrigen. Bereits mit 6 bis 8 Monaten richten Kinder ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Aktivitäten anwesender Gleichaltriger, lachen sie an und berühren sie. Jedoch sind die Kontakte dann nur von sehr kurzer Dauer, weil sie nicht von Regeln bestimmt sind, die einen sozialen Austausch charakterisieren. Beispielsweise folgen auf Blickkontakte oder andere Formen der Interaktionsaufnahme in diesem Alter nur selten Interaktionen mit den kontaktierten Gleichaltrigen. Erst mit 3 oder 4 Jahren kann man in den Interaktionen von Gleichaltrigen ein soziales oder kooperatives Spiel erkennen, welches nach Eckermann und Stein 1982 typischerweise durch 6 Anforderungen an die Spielpartner gekennzeichnet ist. Erstens, Einigung über den Gegenstand oder das Thema des Spiels. Zweitens, Einigung über den Umgang und die Rollen im Spiel. Drittens, Bewältigung der zeitlichen Struktur. Viertens, Bewältigung von Spielunterbrechungen. Fünftens, Kommunikation über die gemeinsamen Bemühungen. Sechstens, Beziehungsaufrechterhaltung beim Thema oder Gegenstandswechsel. Siehe dazu auch Abbildung 15.1 im gedruckten Buch. Interaktionsgruppen von Vorschulkindern sind vor allem durch eine klare Dominanzhierarchie gekennzeichnet. Sehr schnell kann man als Außenstehender erkennen, welche Kinder sich durchsetzen und andere Kinder in ihrem Verhalten lenken. In dieser Altersphase zeigen sich aber auch bereits individuelle Unterschiede in der sozialen Geschicklichkeit der Kinder, das heißt dem Ausmaß, in dem sie sich in den Interaktionen an dem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen orientieren. Maße der sozialen Geschicklichkeit stehen, im Gegensatz zur Dominanzhierarchie, in einem hohen Zusammenhang zum soziometrischen Status des Grundschulkindes. Dieser ist definiert als das Ausmaß, in dem Kinder von der Gruppe der Gleichaltrigen gemocht werden. Wesentliche Eigenschaften, die hierbei ausschlaggebend sind, sind die körperliche Attraktivität, sportliche Fähigkeiten, selbstbezogene Kognitionen und auch das Sozialverhalten des Kindes. Der fehlende Zusammenhang zur Dominanzhierarchie verdeutlicht, dass mit zunehmendem Alter die sozialen Kompetenzen die Aufmerksamkeit bestimmen, die Kindern in der Gruppe der Gleichaltrigen zuteil wird. Der soziometrische Status unterscheidet im Wesentlichen 5 Gruppen von Kindern. Beliebte Kinder zeigen sich gut darin, Interaktionen mit Gleichaltrigen zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sind kooperativ, freundlich und umgänglich. Sie zeigen weniger häufig starke negative Emotionen und besitzen gute Regulationsfähigkeiten. Abgelehnte Kinder zeigen entweder ein hohes Maß an feindlichem, störendem oder aggressivem Verhalten, aggressiv, abgelehnt, oder ein sozial zurückgezogenes, schüchternes oder ängstliches Verhalten, verschlossen, abgelehnt. Eine vierte Gruppe bilden die ignorierten Kinder, die von ihren Gleichaltrigen weder gemocht noch abgelehnt werden. Sie sind häufig weniger gesellig, fallen aber auch nicht durch aggressives Verhalten auf. Sie interagieren weniger mit anderen und werden vermutlich einfach wenig beachtet. Kontroverse Kinder sind dadurch gekennzeichnet, dass sie in ihrer Gruppe umstritten sind, also gleichermaßen positive wie negative Reaktionen hervorrufen. Einerseits stören sie häufiger und sind schnell wütend, während sie sich in anderen Situationen durchaus auch kooperativ und sozial aktiv zeigen können. Siehe dazu Coey und Dodge 1988. Die Bedeutsamkeit des soziometrischen Status des Schulkindes ist in der relativ hohen zeitlichen Stabilität und den Entwicklungsrisiken zu sehen, mit denen sie in Zusammenhang stehen. Bedauerlicherweise liegt die Stabilität bei abgelehnten Kindern höher als bei allen anderen Gruppen und nimmt mit der Zeit sogar zu. Die Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen, die die sozialen Fähigkeiten dieser Kinder trainieren und somit diese Entwicklung aufbrechen könnten, ist nur zum Teil und auch eher in kurzfristigen Effekten durch Evaluationsstudien belegt. Siehe dazu Pfingsten 2009. Für den Transfer und die Anwendung des in diesen Programmen vermittelten Wissens scheint es besonders entscheidend zu sein, die Eltern, also das häusliche Umfeld, einzubeziehen. Entwicklung von Freundschaften. Die Frage, wann aus einer Beziehung zu einem gleichaltrigen Spielpartner eine Freundschaft wird, ist nicht einfach zu beantworten. Dies liegt vor allem daran, dass dem Verständnis von Freundschaft bedeutsame kognitive Entwicklungen zugrunde liegen, mit denen sich Sellmann 1981 intensiv auseinandergesetzt hat. Er stellte fest, dass sich das Freundschaftskonzept vor allem in den Grundschuljahren stark verändert. Beispiel: Auf die Frage, wer sein Freund sei, antwortet Bjarne, 3 Jahre, Tom. Als Begründung führt er an, dass dieser ihn mit seinem Dino und dem Vulkan spielen lässt. Außerdem wohnt er drüben und dann kann ich ja schnell zu ihm gehen. Dann kann ich auch in seine Spielhöhle. Die Gründe, die der 6-jährige Arne für seine beendete Freundschaft zu Sven nennt, spiegeln eine andere Qualität wider. Sven wollte ein Auto mit mir bauen, aber die Reifen passten da gar nicht dran. Er wollte aber unbedingt. Und jetzt ist er eben nicht mehr mein Freund. Weil er mir oft bei Mathe hilft und er immer so lustige Sachen erzählt, über die wir dann beide lachen können, sagt Jérôme, 9 Jahre, über seinen besten Freund Julius. Der 12-jährige Vincent bezeichnet Gerrit als seinen besten Freund, weil ich ihm Geheimnisse erzählen kann und ich weiß, dass er die für sich behält. Das tut sehr gut. Beispiel Ende. Die Beispiele zeigen sehr deutlich die Unterschiede in den Konzepten der Kinder unterschiedlichen Alters. Für Kinder im Vorschulalter kann Freundschaft mit Spielpartnerschaft gleichgesetzt werden und wird auf der Basis räumlicher Nähe, den tatsächlichen Aktivitäten und dem eigenen Nutzen beurteilt. Sehen Sie dazu auch das Webvideo Interviews zu Freundschaften auf www.lehrbuch-psychologie.de. In den ersten Schuljahren hingegen erkennen Kinder durchaus, dass ihre Freunde andere Interessen als die eigenen haben können. Dieser wichtigen kognitiven Leistung liegt die Entwicklung der sozialen Perspektivübernahme zugrunde. Dennoch führt diese Errungenschaft nicht dazu, dass eine Freundschaft weniger leicht zerbrechen kann, weswegen Sellmann von einer Schönwetterpartnerschaft spricht. Ab der dritten Stufe werden für eine Freundschaft zunehmend psychologische Merkmale wie eine wechselseitige Vertrautheit wichtig, wie man am Beispiel von Jerome und vor allem Vincent erkennt. Letzterer betont nämlich ausdrücklich die gegenseitige emotionale Unterstützung und die Integration des Freundes in das Selbstkonzept. Freundschaft entspricht auf dieser Stufe letztlich einer stabilen Vertrauensbeziehung. In Längsschnittuntersuchungen konnten Langzeitvorteile von gleichaltrigen Beziehungen und insbesondere Freundschaften nachgewiesen werden. Beckwell, Newcomb und Bukowski 1998 zeigten beispielsweise, dass bessere akademische Leistungen, eine geringere Delinquenz, weniger psychische Auffälligkeiten und ein höheres Selbstwertgefühl im Alter von 23 Jahren durch qualitativ hohe Freundschaftsbeziehungen mit etwa 11 Jahren, also über einen Zeitraum von 12 Jahren hinweg, vorhergesagt werden konnten. Doch Freundschaften und gleichaltrigen Beziehungen konnten auch mit vielen Entwicklungsrisiken in Verbindung gebracht werden, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird. Abschnitt 15.4: Soziale Entwicklung im Jugendalter. Eltern-Kind-Beziehung. Bereits im Kleinkindalter konfrontieren Kinder ihre Eltern mit einer Aufgabe, die diesen nicht immer leicht fällt. Oft hören sie von ihren Kindern die Worte alleine machen. Und Eltern sind in diesem Moment gefordert, die Balance zwischen dem Zulassen selbstständigen Handelns, Autonomie und dem Setzen angemessener Grenzen zu finden. Das Erziehungsverhalten spielt in dieser Lebensphase des Kindes also eine sehr große Rolle. Doch ist es in der Entwicklungspsychologie unumstritten, dass die Bedeutung des Erziehungsverhaltens sich im Laufe der Entwicklung ändert. Siehe zum Beispiel Cummings, Davis und Campbell 2000. In der Adoleszenz bekommt das Thema Autonomie einen besonderen Stellenwert, was sich beispielsweise darin ausdrückt, dass Jugendliche neue Handlungsweisen in der Gruppe der Gleichaltrigen explorieren, zu denen auch Risikoverhaltensweisen zu zählen sind. Welche Rolle spielen Eltern und wie entwickelt sich die Eltern-Kind-Beziehung in der Adoleszenz? Von der frühen zur mittleren Adoleszenz nehmen die Konflikte zwischen Eltern und ihren Kindern kurzfristig zu. Jugendliche wählen ihre sozialen Interaktionspartner zunehmend selbst und betrachten viele Dinge als ihren persönlichen Bereich. Gleichzeitig deidealisieren sie ihre Eltern, relativieren ihren Status und betrachten ihre Eltern stärker als zuvor als Menschen unter vielen. Manche Forscher nehmen an, dass diese Konflikte die Ablösung der Jugendlichen von ihren Eltern unterstützen, also in diesem Sinne funktional sind. Andere Forscher wiederum gehen umgekehrt davon aus, dass das Autonomiestreben zwar kurzfristig zu vermehrten Konflikten führt, dass dies jedoch die Verbundenheit zwischen Eltern und Jugendlichen nicht gravierend beeinträchtigt. Tatsächlich stellt die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung während der Adoleszenz einen guten Prädiktor der psychischen Gesundheit des Heranwachsenden dar. Siehe dazu Steinberg und Silk 2002. In einer Längsschnittstudie von De Goede, Branier und Meus 2009 konnte gezeigt werden, dass die wahrgenommene elterliche Unterstützung von der frühen zur mittleren Adoleszenz abnimmt und sich danach stabilisiert. Gleichzeitig nahm die wahrgenommene elterliche Kontrolle aus der Sicht der Jugendlichen über die gesamte Adoleszenz hinweg kontinuierlich ab. Dies legt nahe, dass die Eltern-Kind-Beziehung in der Adoleszenz stärker durch Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit der Interaktionspartner charakterisiert ist. Darüber hinaus steht eine positivere Entwicklung der elterlichen Unterstützung mit einem niedrigeren Anstieg der Eltern-Kind-Konflikte in Zusammenhang, während diese erhöht sind, wenn die Jugendlichen eine gleichbleibende oder gar zunehmende elterliche Führung wahrnehmen. Die bisher vorliegenden Befunde belegen, dass es günstig ist, wenn Eltern auch in der Adoleszenz einen autoritativen Erziehungsstil, elterliche Unterstützung und Kontrolle beibehalten, diesen aber gleichzeitig modifizieren, damit Eltern im Sinne eines Parental Monitoring auch in dieser Zeit über die Entwicklung und die damit verbundenen Schwierigkeiten informiert sind, ist es entscheidend, dass die Eltern-Kind-Beziehung in Richtung eines egalitären Systems überführt wird. Dieses sollte dadurch gekennzeichnet sein, dass Wärme und Unterstützung angeboten und gleichzeitig die Kontrolle und Reglementierung bestimmter Verhaltensweisen verhandelt wird. Beziehung zu Gleichaltrigen. Jugendliche widmen mit zunehmendem Alter weniger Zeit den Aktivitäten mit den Familienmitgliedern. Dafür werden die Beziehungen zu den Gleichaltrigen entsprechend wichtiger. Die außerfamiliären Kontakte werden dabei von Seiten der Eltern allerdings oft kritisch gesehen, vor allem da sie realisieren, dass ihre Einflussmöglichkeiten reduziert sind bzw. auf Protest stoßen. Positive, enge Freundschaften bieten Gelegenheit, das eigene Selbst zu entdecken, die Grundlage für spätere intime Beziehungen zu bilden und sich mit anderen über die Probleme und Anforderungen auszutauschen. All diese Aspekte einer funktionierenden Freundschaft sind im Sinne einer psychischen Gesundheit und Lebenskompetenz als förderlich anzusehen. Ab der späten Kindheit und vor allem in der frühen und mittleren Adoleszenz werden aggressive oder unsoziale Verhaltensweisen nicht selten im Kontext von Freundschaften gezeigt, in denen entsprechende Verhaltensweisen zumindest ein gewisses Maß an Akzeptanz besitzen. Dieser Zusammenhang kann auf eine Selektion, das heißt, das Kind sucht sich Freunde aus, die ein ähnliches Verhalten zeigen, oder auf einen Kausalzusammenhang, das heißt, Verhaltensweisen der Freunde beeinflussen das Verhalten des Kindes, zurückzuführen sein. Die Ergebnisse mehrerer Längsschnittstudien, zum Beispiel Vitaro, Brentgen, Pagani, Tremblay und Macduff 1999, legen eher letztere Erklärung nahe. Allerdings konnten die Studien auch zeigen, dass das Ausmaß der Einflussnahme von Seiten devianter Gleichaltriger oder Freunde von den Eigenschaften des Kindes oder Jugendlichen abhängt. Beispielsweise weisen Vitaro, Tremblay, Kerr, Pagani und Bukowski 1997 diesbezüglich darauf hin, dass der Einfluss aggressiver Freunde besonders dann zu einem negativen Effekt führt, wenn das Kind selbst ein mittleres und kein geringes oder sehr hohes Maß aggressiven Verhaltens zeigt. Offenbar scheint also ein mittleres Maß aggressiven Verhaltens besonders offen für einen weiteren entsprechenden Einfluss durch Gleichaltrige zu sein. Eine interessante Studie legten Wills und Worgen 1989 vor, da hier sowohl Eltern als auch Gleichaltrige als potenzielle Einflussquellen auf das Risikoverhalten von Jugendlichen gemeinsam untersucht wurden. Es zeigte sich, dass die Suche nach sozialer Unterstützung bei Eltern in einem negativen Zusammenhang mit dem Rauchen oder Alkoholkonsum von Jugendlichen stand, während sich ein positiver Zusammenhang zur Unterstützungssuche bei Gleichaltrigen ergab. Allerdings war der negative Effekt besonders dann stark, wenn eine hohe Unterstützung durch Gleichaltrige mit einer niedrigen wahrgenommenen Unterstützung durch Eltern einherging. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Jugendliche die mangelnde Unterstützung oder Responsivität der eigenen Eltern in der Gruppe der Gleichaltrigen zu kompensieren suchen, was allerdings mit deutlich negativen Konsequenzen für die gesundheitsbezogene Entwicklung verbunden sein kann. Damit wird noch einmal untermauert, dass eine wichtige Aufgabe im Rahmen der sozialen Entwicklung in der Adoleszenz darin besteht, die Interaktion zwischen Eltern und Kind so zu modifizieren, dass eine intakte Beziehung aufrechterhalten werden kann. Der soziometrische Status eines Kindes kann den Ergebnissen vieler Studien zufolge eine Reihe von Entwicklungsrisiken mit sich bringen. Abgelehnte Kinder zeigen als Jugendliche häufig ein erhöhtes Ausmaß an extremen Formen von Delinquenz und Substanzmissbrauch. Neben diesen externalisierenden Verhaltensproblemen steht dieser Status unter Gleichaltrigen auch mit einer ausgeprägten Entwicklung internalisierender Symptome wie Depression oder Ängstlichkeit oder gar suizidalen Tendenzen in der Jugend in Zusammenhang. Ein weiterer Aspekt, der in Studien im Zusammenhang mit internalisierenden Symptomen bei abgelehnten Kindern und Jugendlichen beobachtet werden konnte, ist das Risiko, Opfer von Schikanen und Mobbing zu werden. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Tatsache, dass der Zusammenhang zwischen sozialem Rückzug und der Schikane durch Gleichaltrige über die Adoleszenz zunimmt. In der Regel vermindert die Verfügbarkeit eines Freundes jedoch das Risiko für eine derartige Entwicklung und deren langfristige Folgen. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs über Freundschaften bei schüchternen Kindern. Exkurs: Freundschaften von schüchternen bzw. zurückgezogenen Kindern und Jugendlichen. Es gibt noch eine weitere Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die hinsichtlich ihres soziometrischen Status von den bereits genannten Gruppen unterschieden wird. Im Gegensatz zu den abgelehnten Kindern und Jugendlichen isolieren sich schüchterne bzw. zurückgezogene Kinder und Jugendliche häufig aktiv von ihrer gleichaltrigen Gruppe, weil sie in der Gruppe soziale Angst verspüren. Siehe Gazelle und Rudolf 2004. Während in der frühen bis mittleren Kindheit keine Ablehnung von Gleichaltrigen zu beobachten ist, geschieht dies mit dem Eintreten in die Adoleszenz mit zunehmender Wahrscheinlichkeit und eskaliert nach Angaben von Hennisch und Gerra 2004 häufig in Schikanierung und Gewalt von Seiten der Gleichaltrigen. Trotz ihres ausgeprägten sozialen Rückzugs geben diese Kinder und Jugendliche ebenso häufig an, einen besten Freund zu haben wie andere Kinder auch. Schüchterne Jugendliche werden, wenn sie einen besten Freund besitzen, auch tatsächlich von den Gleichaltrigen als populärer und umgänglicher gesehen, weisen reduzierte Tendenzen zur Selbstbeschuldigung auf und empfinden sich in Konflikten mit ihren Freunden weniger belastet. Siehe zum Beispiel Burgess und Kollegen 2006. Stellen Freundschaften also auch für schüchterne bzw. zurückgezogene Kinder und Jugendliche einen Schutzfaktor dar? Leider scheint dies nur in begrenztem Maße der Fall zu sein. Die Freunde von schüchternen bzw. zurückgezogenen Kindern sind diesen sehr ähnlich. Sie teilen ihre Fehlanpassung und werden nicht selten in gleichem Maße schikaniert und Opfer von Gewalt von Seiten der Gleichaltrigen. Siehe dazu Rubin, Wojslawowicz, Rose Krasnor, Booth LaForce und Burgess 2006. Darüber hinaus erweisen sich die Freundschaften als qualitativ weniger wertvoll. Sie bieten weniger soziale und emotionale Unterstützung und sind weniger durch Vertrautheit gekennzeichnet. Zwei wesentliche Momente von Freundschaften bei anderen Kindern und Jugendlichen. Exkurs Ende. Die Prävalenz von Mobbingopfern ist zwar im Jugendalter mit 5-16% geringer als im Grundschulalter, 15-35%, jedoch wird dies durch eine zunehmende Stabilität begleitet. Siehe Schäfer, Korn, Brodbeck, Wolke und Schulz 2005. Daraus lässt sich der Schluss ableiten, dass sich zunächst die Auswahl von Opfern aus aktuellen Gelegenheiten ergibt und viele Mobbingopfer während der Grundschulzeit der Viktimisierung entkommen können. Im Jugendalter hingegen findet offenbar eine spezifischere Auswahl der Opfer statt, auf die sich die negativen Handlungen über längere Zeit konzentrieren. Die Forschung hat zudem darauf hingewiesen, dass individuenzentrierte Maßnahmen, zum Beispiel die Stärkung der Opfer, wenig erfolgreich sind. Dies ist vor allem darin begründet, dass Mobbing einem sozialdynamischen Prozess entspricht, in dem die relative Position der Gruppenmitglieder im sozialen System, also ihr soziometrischer Status, eine tragende Größe darstellt. In diesem Prozess vollzieht sich oftmals ein Wandel der geltenden Gruppennorm bzw. der vorherrschenden Regeln durch die Täter. Daher müssen Präventions- und Interventionsmaßnahmen auch auf die Gruppen- und Schulebene ansetzen. Eine besondere Form des Mobbings ist das Cybermobbing, welches über Internet, Chatrooms, Communities oder Mobiltelefone stattfindet. Das Besondere an dieser Form des Mobbings ist der geschmälerte Schutzraum, da Opfer auch zu Hause gemobbt werden können. Die mangelnde Kontrollierbarkeit, da sich die Verbreitung von Bildern, Videos oder Ähnlichem über das Internet schnell vollzieht und kaum wieder rückgängig zu machen ist. Sowie die geringe Hemmschwelle für Täter, die sich durch die Anonymität des Internets ergibt. Laut einer Forsa-Umfrage der Techniker Krankenkasse von 2011 berichten 36% der Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren, bereits mindestens einmal Opfer einer Cybermobbing-Attacke geworden zu sein. Somit kann das Phänomen des Cybermobbings inzwischen als ein virulentes Problem der sozialen Entwicklung im Jugendalter bezeichnet werden. Abschnitt 15.5 Ausblick. Soziale Entwicklung im Erwachsenenalter. Die soziale Entwicklung des Menschen ist selbstverständlich nicht mit dem Eintritt in das Jugendalter abgeschlossen. Im Gegenteil, im Sinne des systemorientierten Modells verändert sich das Beziehungssystem des Menschen über die gesamte Lebensspanne qualitativ wie quantitativ. In seinem psychosozialen Modell betont Erikson nach der zentralen Identitätssuche in der Adoleszenz weitere wichtige Aufgaben, die in den folgenden Lebensphasen für eine positive Entwicklung bewältigt sein wollen. Während Jugendliche ab der späten Adoleszenz ihren Eltern in der Regel wieder offener gegenüberstehen, steigt gleichzeitig die Bedeutung einer partnerschaftlichen Liebesbeziehung. Laut Stöcker 2003 spiegeln sich in dieser häufig die familiären Beziehungserfahrungen und Bindungserfahrungen wider, was die Relevanz eines inneren Arbeitsmodells von Bindung im Sinne Bowlbys bestätigt. Die Anzahl der individuellen Freunde verringert sich über die Adoleszenz bis ins Erwachsenenalter typischerweise auf ein oder zwei enge Freunde, während die Zahl gemeinsamer Freunde der Partner steigt. Die Geburt von Kindern beeinflusst diesen Prozess zusätzlich, indem die Beziehungen zu engen Freunden intensiviert oder Beziehungen zu befreundeten Paaren aufgebaut werden, die ebenfalls Kinder haben, sodass die soziale Entwicklung im mittleren Erwachsenenalter häufig in einem sehr veränderten sozialen Netzwerk stattfindet. Es existiert eine ganze Reihe von Faktoren, die eine Abweichung von diesem idealtypischen Verlauf beeinflussen und sich damit auch auf die soziale Entwicklung auswirken. Instabile Partnerschaften und Unzufriedenheit in der Paarbeziehung sind häufig dadurch gekennzeichnet, dass Probleme hinsichtlich der partnerschaftlichen Kommunikation bestehen. Auf unangemessene Formen des individuellen und dyadischen Copings zurückgegriffen wird und verzerrte Wahrnehmungs- und Attributionsmuster vorliegen. Diese Aspekte spielen auch beim Übergang zur Elternschaft eine Rolle. Dieser steht häufig mit Veränderungen in der Partnerbeziehung und einer stärkeren Rollenverteilung im Zusammenhang. Eine in der Regel eher kurzfristige Abnahme der partnerschaftlichen Zufriedenheit sowie eine Zunahme der Konflikte können sich dann chronifizieren, wenn Defizite in den bereits angesprochenen Kommunikations- und Problemlösungskompetenzen der Partner bestehen. Auf Familien mit Kleinkindern kommen schließlich andere Aufgaben zu als Familien mit Vorschul-, Schulkindern oder Adoleszenten. Und die mit diesen Aufgaben einhergehenden Herausforderungen können allesamt zu wichtigen Quellen der sozialen Entwicklung des Erwachsenen werden.